Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Was ist das für ein sensationeller Erfolg an der Leichtathletik-WM in Tokio? Gold gibt es für die Tashi Kambunji über 100 Meter Hürde. Wir fragen uns jetzt, was zeichnet die jüngere Schwester der Kambunjis aus und wann ist die Eltern nach ihrer Schwangerschaft wieder zurück? Wie sieht die Bilanz aus und müssen wir uns Sorgen machen wegen dem Dopingspiel? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich hier unseren Leichtathletik-Experte habe, Rainer Sommerhalder. Hoi.
Hallo miteinander.
Ja, Rainer, um auf die Leichtathletik-WM zurückzuschauen, tun wir als erstes am besten gerade reinhören. Und zwar, wie es tönt hat beim besten Moment oder vor allem noch im besten Moment an dieser Leichtathletik-WM aus Schweizer Sicht.
Es ist Gold. Ich weiß nicht, wie einfach schnell gesäckelt und dann habe ich gekommen.
Haben Sie schon?
Nein, es war wirklich ein Rennen. Ich habe gewusst, jede Einzelne, die in diesem Finale steht, hat das Potenzial zu gewinnen. Und ich bin mit dem dabei. Und ich habe wirklich einfach gedacht, das ist mein Rennen, wo ich mich auf mich selber konzentriere, wo ich einfach das ausführe, wo ich weiss, dass ich kann. Ich rede immer davon, dass 12.40 nicht das ist, was ich denke, was ich kann. Und jetzt kann ich heute das umsetzen.
Die Tashi Kambunji ist Weltmeisterin. Extrem grosse Freude. Wie hast du das Rennen mitverfolgt?
Ja, am Fernsehen. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht auf Tokio reise, die Weltmeisterschaft nicht vor Ort, sondern die WM im Fernsehen verfolge und mit einer gewissen Distanz darüber schreibe. Wobei eine gewisse Distanz eben die Tashi Kambunji mehrmals gesehen in der letzten Woche. Ich kenne sie auch schon ein bisschen besser. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich hätte ihr den Sieg nicht zutraut. Ich hätte ihr aber eine Medaille sicher zutraut.
Also du bist überrascht in dem Fall, dass sie tatsächlich gewinnen kann?
Ja, und ich hatte Freude, wie einfach als sie noch das erklärt hat. Quasi schnell Säckel und dann ist halt Gold. Ja.
Grind aber und Säckel heisst es doch in der Leichtathletik, oder?
Genau, ja. Und es ist auch schön, es war ein typisches Beispiel gewesen, wie sie nach einer maximalen Anspannung sehr schnell wieder sehr locker sein kann und auch kann über sich selber lachen. Sie hat den Satz gesagt und das Nächste, was sie macht, ist ein bisschen giggeln über das, was sie jetzt gerade gesagt hat. Und ihre Schwestern, angefangen von der Mushinga, haben genau diese Fähigkeit oder diese Qualität eben auch sehr hoch gehängt in der Begründung, wieso sie immer dann abliefern, wenn es zählt.
Ist das irgendwie eben in der Familie drin, dass die Kambunjis immer dann liefern, wenn es zählt?
Ja, das sagt man so, ja. Also es ist faszinierend seit vielen Jahren. Also auch Mushinga, ihre Schwester, kann eine schwierige Saison haben. Und dann, wenn aber der Grossanlass ist, ist sie parat. Und auch die Steigerung, also jetzt bei der Tashi ist ja eine Wahnsinnssteigerung, über 100 Meter innerhalb von einem Lauf. Also 12.24, vorher 12.40, also 1600, das ist wahnsinnig viel, das sieht man selten.
Was, du kennst ja die Tashi Kambunji jetzt auch schon ein paar Jahre, du hast auch mit ihr noch telefoniert nach dem Weltmeistertitel, was zeichnet sie aus?
Ja, zwei Sachen, also erstens, dass sie maximalen Druck maximal geil findet. Also sie lebt dann auf. Ich meine, ich weiss, wie es bei mir war in der Schule oder weiss ich wo, vor schwierigen Prüfungen. Mein Bauch hat sich zusammengezogen. Es war mir maximal unwohl gewesen und bei ihr erzeugt das ein Gefühl, ich habe es im Griff. Es ist doch der Moment, ich trainiere so viel und in dem Moment, wo ich eigentlich maximal performen kann, bin ich parat. Also das ist unglaublich stark, wenn man schaut, wie alt oder wie jung sie noch ist. Und was sie auch auszeichnet, ist natürlich ihr einzigartiges Talent. Das hat man schon vor vielen Jahren gesagt, wo Mushinga auf dem Höhepunkt war von ihrem Können. Wobei ich hoffe, dass der Höhepunkt sich dann nach der Geburt auch wieder noch weiterzieht. Dass sie noch talentierter ist als ihre Schwester. Und das war das Versprechen gewesen. Das ist aber auch das ist ein gewisser Druck, wenn man sagt, du wirst vielleicht einmal noch besser. Aber sie zeigt ja jetzt, dass sie das umsetzen kann.
Wie ist denn das? Also ich finde, das ist eine ganz spannende Diskussion. Oder Kambunji, wer ist jetzt die Talentierte? Oder wie ist es einzuschätzen, wie viel höher ist jetzt ein Weltmeistertitel auf 100 Meter Hürde einzuschätzen mit der Medaille, wo die Mushinga Kambunji schon geholt hat, über 100 Meter, wo ja schon ein bisschen die Königsdisziplin ist. Wo würde man denn das einordnen? Oder kann man das überhaupt irgendwie miteinander vergleichen, die zwei Leistungen?
Ja, also muss ich in dem Sinn korrigieren. Oder die WM-Medaille hat sie über 200 Meter geholt.
Bronze. Ja.
Mhm. Und es ist von dem her auch eine spezielle WM gewesen. Es war in Doha gewesen, sehr, sehr spät. Quasi im Ende September, Anfang Oktober. Es sind auch nicht ganz alle dabei gewesen. Und die Zeit damals von der Mushinga ist auch nicht im internationalen Vergleich unglaublich überragend gewesen. Also jetzt, das sind schon Faktoren. A ist das Gold, B ist die Zeit sehr, sehr stark von der Tasche. Also rein die Qualität der Leistung ist da nochmal höher einzuschätzen. Was man aber kann sagen zum Vergleich, natürlich ist 100 Meter ohne Hürde Königsdisziplin, sagt man in der Leichtathletik. Und wäre natürlich eine Medaille flache Strecke ohne Hürde, gerade in den USA, hat schon einmal ein anderes Prestige wie die Hürdenstrecke. Das ist sicher so. Also es wäre nochmal eine Stufe höher. Aber sie ist nun mal Hürdenläuferin und es ist neben dem Olympiasieg das Maximum, das man kann holen in dieser Disziplin.
Wie hat sich das eigentlich ergeben, ihr, dass sie Hürdenläuferin geworden ist? Also ich glaube, bei der Leichtathletik läuft es so, das ist vielleicht eine Laienfrage, aber es läuft so, man macht am Anfang alles und irgendwann schaut man, wo man am besten ist und offenbar hat sie die besten Fähigkeiten bei den Hürden.
Ja, also bei ihr ist das so gewesen, wie bei vielen anderen. Und das ist aber nicht immer so gewesen. Also, wir hatten eine Zeit gehabt, wo man relativ gleich so ein bisschen kategorisiert hat. Du machst da, du machst da, du machst da. Das ist zum Glück nach dieser Heim-EM mit dem UBS Kids Cup, wo ein Mehrkampf ist, wo sehr viel von der jetzigen Generation, die Medaillen kämpft, sind über den UBS Kids Cup zu der Leichtathletik gekommen. Und dort ist per se schon der Mehrkampf gefragt. Und ja, dann kommt man eigentlich ein bisschen A über eine spielerische Form und B über eben ein Multitalent kommt man drin ein. Und die Spezialisierung kommt dann eben erst später. Wieso genau sie dann entschieden hat, die Hürde ist mein Ding und nicht die Flachstrecke, weiss ich nicht. Vielleicht hat sie sich auch ein bisschen von ihrer Schwester unterscheiden wollen. Weiss es nicht, aber sie hat sicher richtig entschieden.
Ja, wäre aber auch spannend gewesen, mal die beiden gleichzeitig in einem 100-Meter-Finale. Aber anderes Thema wird es so nicht geben. Du hast eben mit der Ditashi Kambunji telefoniert. Was hat sie dir noch alles so ein bisschen erzählt?
Ja, das Thema war vor allem, eben, wie ich vorhin gesagt habe, eine grosse Stärke ist die Unbeschwertheit. Das haben auch die Schwestern, ich habe auch mit allen drei Schwestern, die sie können reden letzte Woche, das haben sie ja immer wieder betont. Und gleichzeitig hat sie jetzt etwas erreicht. Eben, sie ist fast schon sportlich um ein Maximum. Sie ist Weltmeisterin. Die Erwartungshaltung vom Umfeld wird anders sein. Der Druck vielleicht selber. Und es wird also nicht einfacher, die Unbeschwertheit zu behalten. Auch Medienanfragen, das Interesse von Sponsoren und so weiter. Also sie steht mehr im Rampenlicht und die Kunst oder die Qualität, so unbeschwert zu sein, wird sicher noch mehr gefordert. Und sie hat geantwortet, wie man es eigentlich bei ihr gar nicht anders zu erwarten ist, dass sie sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, dass das könnte ändern bei ihr. Weil sie kann das relativieren. Sie ist eine, wo ich auch schon die gleiche Sätze habe ich von der Schwester gehört. Ja, das Ziel ist jetzt gut und recht, aber es geht ja weiter. Ich kann noch besser sein. Es gibt noch andere Ziele. Olympia, 28 sicher etwas, der Weltrekord vielleicht irgendwann mal über 100 Hürden. Also ihre oder der Familie Kambunji gehen die sportlichen Ziele nie aus. Und das Erreichen von diesen Zielen ist natürlich neben harter Arbeit immer auch ein bisschen eine spielerische Art und Weise. Also, oder wie es eben die Tasche gesagt hat, ich tue mir oder habe mir im Sport nie Grenzen gesetzt.
Ja, und sie ist ja erst 23, also sie hat noch ein bisschen Zeit, um noch all die Rekorde aufzustellen und noch ein paar Medaillen dazu holen, oder?
Ja, das hat sie. Sie hat noch viel Zeit. Wobei eben auch die Karriere der Schwester zeigt, dass das natürlich schon immer man bewegt sich immer so ein bisschen auf einem Grat. Es ist eine Gratwanderung mit den Verletzungen, gerade im Sprint. Das geht unglaublich schnell und dann zwickt es irgendwo noch immer. Und das ist natürlich die Voraussetzung. Also eine gröbere Verletzung ist immer schwierig. Auch schon nur kleinere Wehwehchen können eine ganze Saison kaputt machen. Also je nachdem, wenn es vom Timing kommt, das haben wir jetzt beim Dominik Lobalu gesehen, der holt eine Zerrung und ist zwar jetzt wieder beschwerdefrei, aber hat einfach mehrere Wochen nicht können trainieren und dann sieht man, einer wird bei Olympia viert über 5000 Meter, da kommt er nicht einmal ins Finale, obwohl er ja nicht der schlechte Sportler ist, einfach zum dümmstmöglichen Zeitpunkt verletzt gewesen.
Mhm. Wenn wir jetzt über Kambunchis reden, dann können wir bei der Mushinga noch kurz vielleicht einhaken. Sie ist ja momentan schwanger. Wie kannst du das einordnen? Kann man erwarten, dass sie wieder so zurückkommt, wie sie vorher war? Das ist natürlich sehr schwierig abzuschätzen, aber was hast du da für Erwartungen?
Ja, sie ist letztes Jahr Europameisterin geworden, nachdem sie im Jahr vorher wegen Verletzungen keine wirklich Weltklasse-Leistungen können zeigen. Also ich will jetzt nicht eine Verletzung mit einer Geburt oder einem Mutterwerden vergleichen, aber es hat ein bisschen den gleichen Effekt, dass sie ein Jahr wie weg war und noch kommt sie wieder und kann wieder ganz hoch oben performen. Also von dem her traue ich ihr zu. Es wird nicht ein Selbstläufer. Sie ist auch vom Alter her natürlich jetzt so, dass es gibt in der Leichtathletik Beispiele von Sprinterinnen, die auch in diesem Alter noch haben können, ganz vorne mitlaufen. Aber es gibt natürlich auch die, die dann irgendwann mal ab 30 halt betreffend Schnelligkeit gewisse Abstriche machen. Ich hoffe natürlich bei ihr, dass das Erste passiert. Und bin zuversichtlich, weil sie jetzt schon zeigt, dass sie kann nach ganz schwierigen Jahren oder nach Jahren, wo sie nicht sportlich performen kann, wieder den Anschluss schafft.
Können wir sicher gespannt sein. Jetzt haben wir sicher noch ein bisschen Bilanz ziehen über die anderen Schweizer. Ich weiss gar nicht, willst du am liebsten mit dem Simon Ehammer vielleicht anfangen? Vierter Rang im Weitsprung, noch ein verpatzter Hochsprung und dann raus im Zehnkampf ist so seine Bilanz. Aber sicher, man hat ja gesagt, aus Schweizer Sicht, das Minimalziel oder das Mindestziel ist mindestens eine Medaille. Die Medaille hat es gegeben, aber halt nur eine. Und ich denke, Simon Ehammer ist schon der, wo man fast am ehesten gedacht hat, dass er eine holt, oder?
Ja, es sind eigentlich so, man hat wirklich so viel Potenzial gehabt, Medaillenpotenzial wie noch nie. Also man ist auf 6 Athletinnen und Athleten gekommen, wo man das zutrauen würde. Die grössten jetzt sportlichen Enttäuschung sind sicher auch die grössten Tränen vergossen haben. Das sind Angelika Moser, die Stabhochspringerin, und Simon Ehammer, wo grundsätzlich 2 Chancen gehabt, wo die eine Chance, wir können nicht sagen, hat sie nicht wahrgenommen, genauso wie bei der Audrey Vero, wo bei ihr muss man sagen, alle 5, die vor ihr sind im Finale, sind schneller gelaufen als sie je, oder als sie beim Schweizer Rekord. Beim Simon Ehammer auch die 8,30 Länge normal in der statistisch gesehen für eine Medaille bei einer WM. Und jetzt das mal jetzt nicht gelangt und es sind nur 3 cm. Und es war wieder ganz am Schluss gewesen, dass noch einen ihn überflügelt hat. Also es haben sehr viele Zutaten für ein Drama gehabt. Entsprechend hat er so reagiert, sehr emotional. Und der Zehnkampf, der Nuller war beim Hochsprung, hat irgendwie gezeigt, dass er das, obwohl er im Interview gesagt hat, er hätte das schnell wieder abhaken können. Aber das war wahrscheinlich zu oberflächlich abhaken. Also, es ist dann kaum, hat es erst ein bisschen Widerstand gegeben im Zehnkampf, ein Störchelstart im 100 Meter, im Weitsprung nicht über die 8 Meter, ist er aus meiner Sicht wieder zu viel innerlich ein bisschen am Hadern gewesen, oder zu viel im Mindset drin, ich muss aufholen. Und der Zehnkampf auch mit dem Weltmeister, dem deutschen Leon Neugebauer, hat gezeigt, dass der hat auch nicht so gut den ersten Tag gehabt, aber es hat ihm gleich gelangt. Also man muss einfach immer da zeigen, wo man kann. Und dann kommt die nächste Disziplin. Man darf nicht zu viel führen, man darf aber auch nicht zu viel zurückschauen. Und das ist ihm Simon nicht gelungen bei dem Zehnkampf. Aber ich meine, es ist darum auch bitter, weil er hat A, im Weitsprung und B, mit seinen Resultaten in anderen Disziplinen vor der WM zeigt, dass er eigentlich in Topform war. Und wenn du in Topform bist und mit dieser Bilanz retour kommst aus Japan, dann, ja, dann knackt da natürlich ein bisschen an dir.
Mhm. Bei Angelika Moser ist ja genau das Gleiche, oder? Die hat man eigentlich auch gedacht, dass jetzt vielleicht die Medaille kommt. Und es hat auch ein bisschen an Olympia erinnert, oder? Wieder ganz knapp dran vorbei.
Ja, also bei ihr ganz, ganz bitter natürlich, weil auch dort, sie hat an der Schweizer Meisterschaft, ist sie 4,80 Meter gekumpelt. Das hat da gelangt für eine Medaille. Auch sie eigentlich eine, die an der Grossanlässe meistens Besthöhe springt. Also sie kann performen, sie kann sich nochmal steigern. Ich habe eher mit 4,85 gerechnet, weder mit Ausscheiden schon bei 4,65. Das ist für sie, ja, sie kann nicht zufrieden sein mit ihrer Leistung. Und das ist natürlich ein bitterer Moment als Sportler, wenn du dann nicht kannst performen, vor allem wenn du weißt, dass du das eigentlich schon gemacht hast. Also es ist ja nicht das Problem, wie vielleicht bei anderen, wo immer dann, wenn es zählt, blockiert sind. Das ist bei ihr überhaupt nicht der Fall. Und ja, wie sie es kurz zusammengefasst hat, es ist nicht ihr Tag gewesen. Aber wenn du das ganze Jahr trainierst und eine Saison hast wie jetzt die, die wirklich einen grossen Höhepunkt hat, und dann musst du am Schluss sagen, es ist mein Tag gewesen. Es ist ein grosser Aufwand, den du da betreibst. Also es ist ja nicht so, dass wir als Journalisten ein Jahr lang uns auf einen Artikel vorbereiten und noch sagen, der Artikel ist nicht so gut gewesen, es ist nicht mein Tag gewesen. Also das hast du weniger geprüft, dass du irgendwie ein Jahr lang dich vorbereitest und nach einem Tag müsstest du eigentlich performen, und das kannst du nicht. Das kann man sich als normaler Sterblicher wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das für einen Frust auch auslösen kann.
Definitiv, ja. Eigentlich sein Tag gehabt hat der Jason Joseph im Hürdenfinale, oder? Er ist, glaube ich, so gut gestartet wie noch nie, aber über die erste Hürde ist er gleich nicht gekommen. Was ist da genau los?
Ja, das muss man ihm fragen. Und er hat das erst gesagt, es fühlt sich surreal an. Hat er probiert. Zuerst hat er gesagt, man kann es nicht erklären. Hat eine Erklärung gesucht und die gefunden in der Feststellung, dass er verschrocken ist, wie gut dass er gestartet ist. Und weil er keine Erfahrung hat im Gutstarten, hat er das innerhalb von Sekundenbruchteilen so blockiert, dass er aufgehört hat. Oder eben ein bisschen böse gesagt, ohne dass man er jetzt nicht verdient, dass man böse über ihn redet. Er ist ein Supersportler, hat das Jahr sensationelle Leistungen gezeigt. Aber eben ein bisschen böse gesagt, hat auf dem Höhepunkt von seinem Schaffen, nach dem besten Start, hat er aufgehört. Ja. Aber es ist etwas Einmaliges. Er braucht sicher jetzt im mentalen Bereich gute Unterstützung, dass er das wegbringt.
Es hat ja eigentlich, wenn man es angeschaut hat, ich habe gedacht, dass es irgendetwas in der Schrittfolge nicht gestimmt oder irgend so etwas, dass es dann, weil er ist ja wirklich nicht im Ansatz gumpet. Es ist ja nicht, er versucht so halb zu gumpen und ist irgendwie, sondern er ist eigentlich gefühlt einfach gerade in die Hürde rein und hat vorher kurz abbremst.
Ja, ich habe auch das Erste, als ich es gesehen habe, gedacht, oh, Zehrung beim Start oder so irgendetwas. Und als ich noch gesehen habe, dass er noch weiter gelaufen ist nach einer Denkpause, dann wird das Timing nicht gestimmt auf die ersten Hürden. Aber er hat ja noch gesagt, das sei perfekt gewesen. Also es hat wirklich null Grund gegeben, um den Lauf abbrechen. Aber er hat irgendwo in seinem Unterbewusstsein einen Grund gefunden. Ja, und den muss er möglichst schnell wieder loswerden.
Irgendwie so wie beim Fußball, einer, der vor einem leeren Goal steht und dann sagt, hey, ich bin mir nicht gewöhnt, vor einem leeren Goal zu stehen, brich jetzt ab.
Ja, das ist ein wirklich schöner Vergleich, ja, genau. Und er hat ja eigentlich, er trainiert ja 2 bis 3 Mal in der Woche zusammen mit der Ditashi Kambunchi, bei der gleichen Trainerin, also er hat ja den Anschauungsunterricht, er weiss, wie man wie man mit maximalem Druck bestmöglich performen kann. Jetzt muss sie ihn einfach noch anstecken mit dem Gen. Ja? Das ist hoffbar bis jetzt nicht passiert.
Mhm. Was würdest du jetzt für eine Gesamtbilanz ziehen? Jetzt haben wir eben so ein bisschen über die Schweizerinnen und Schweizer geredet. Was ist dein Gesamtgefühl, das bleibt nach dieser Leichtathletik-WM von der Schweizer?
Also aus Schweizer Sicht.
Genau, aus Schweizer Sicht, ja.
Ja, immer noch. Mir ist zwar ein bisschen weitergekommen, weder in Paris, wo wir wirklich Vierter gehabt. Jetzt hat man eine Weltmeisterin, die erste in der Geschichte der Schweizer Leichtathletik. Aber wir haben immer noch viele Athleten und Athletinnen, die vierter oder nicht Medaillen. Und entsprechend, einerseits kann man sagen, der Hunger bleibt. Wir haben, andererseits ist jetzt der nächste Schritt notwendig, dass man das hinbringt. Man hat schon nach Paris bei Swiss Athletics beim Verband gesagt, es braucht jetzt den nächsten Schritt. Man hat jetzt die Leitplanken gesetzt, also man hat mehr Geld für den Leistungssport. Man hat jetzt in Tokio ein Projekt vorgestellt, für die, die man als Medaillenanwärter in Los Angeles sieht, dass die können vermehrt auf professionelle Trainer und Trainingsmöglichkeiten zurückgreifen. Weil das ist ja häufig ein Problem. Simone haben wir ein gutes Beispiel. Auch Dodri Vero, Bedwerder von Vereinstrainer trainiert, wo natürlich auch, die haben noch einen Beruf daneben. Die können nicht einfach dann ein Training geben, wenn es vielleicht von der ganzen wissenschaftlichen Trainingsplanung her am besten wäre. Die müssen dann Training geben, wenn sie verfügbar sind.
Mhm. Aber irgendwo durch, du sagst eben, die Leichtathletik muss nochmal einen Schritt machen dazu, aber in den letzten Jahren ist schon extrem viel gegangen, oder? Vorhin hast du mal den UBS Kids Club erwähnt, hat es wirklich mit dem noch zu tun? Mit was hat es zu tun, dass das in den letzten Jahren immer besser wurde? Jetzt ist quasi die Krönung da, in Form von einer Weltmeisterin, und man ist trotzdem eigentlich noch, ich sage jetzt, fast ein bisschen unzufrieden, obwohl das natürlich im Vergleich zu der Vergangenheit ja immer auf extrem hohem Niveau ist.
Ja, sportlich auf jeden Fall. Aber der Verband hat natürlich jetzt 10 Jahre, oder vielleicht ist es eine gewisse Anfangszeit gebraucht, vor 11 Jahren nach der Heim-EM in Zürich ist eine gewisse Euphorie entstanden. Man hatte einerseits einen Europameister mit dem Karim Hussi, mit damals sehr jungen Mushinga Kambunchi plötzlich ein Gesicht gehabt, ein Sympathieträger. Dann ist man etwas wirklich sehr, sehr Cleveres gemacht. Man ist mit dem UBS Kids in die Schule, hat das können integrieren. Zuerst hat es mehr so ein bisschen geheißen, du musst jetzt quasi an dem teilnehmen, der Schule. Wir machen das als Klasse. Ist aber nicht sehr lang gegangen. Ist das wirklich kein Müssen gewesen, und jetzt wetten alle. Und es hat ein unglaublich grosses quantitatives und mit der Zeit auch qualitatives Reservoir an Talent gebildet. Und der Verband hat wirklich müssen schauen, Schritt für Schritt, können wir mit dieser Entwicklung überhaupt Schritt halten? Die Anzahl Teilnehmenden bei Nachwuchsmeisterschaften, EM, WM, was auch immer, ist explosionsartig, hat sich das vergrössert. Und da musst du zuerst mal also die Finanzen musst haben, du musst die Leute haben. Also man ist eigentlich immer mit dieser Entwicklung hinten angehinkt. Und jetzt hat man wirklich gesagt, jetzt müssen wir strategisch schauen, dass wir einen Schritt voraus sind. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass die ihr Talent auch auf höchstmöglicher Ebene können umsetzen. Und nicht einfach nur, dass es möglich ist, wenn man das Kambunchi-Gen hat.
Mhm. Was jetzt rund um die WM in Tokio auch ein bisschen zu reden gegeben hat, obwohl es überhaupt nicht jetzt eigentlich der Zeitpunkt wäre, aber es ist die Enhanced Games heissen die Doping-Weltmeisterschaften, die es wird geben und wo der Fred Curley, einer Sprint-Weltmeister, Olympiadritte, über 100 Meter gesagt hat, er ist jetzt dabei. Und das hat ja, glaube ich, rund um Tokio dort in dieser Leichtathletik-Szene schon recht für Wirbel gesorgt. Was hat das bei dir hinterlassen?
Ja, der Moment war sicher so gewählt von diesen Veranstaltern. Die haben natürlich jetzt ein bisschen Oberwasser bekommen. In der Sportszene sind sie outlaws, also die werden gesetzlose. Sie verstoßen auch mit der Möglichkeit, dass man keine Dopingkontrolle hat und dass man eigentlich darf dopen, so wie man will. Verstoßen sie auch gegen Gesetzmäßigkeiten, Fairness-Gedanken vom Sport ganz bewusst. Und in den USA jetzt mit angefangen vom neuen Präsident, der ja Geschäftspartner ist von Leuten, die da ein bisschen die Games wollen organisieren und das ganze Denken stärker, ewiges Leben, was auch immer, wo die propagieren. Das stößt natürlich jetzt eben angefangen vom Präsidenten in der amerikanischen Gesellschaft ein bisschen auf Interesse und sogar auf Gegenliebe. Der Fred Curley, der Weltmeister, früher, glaube ich, in Eugene, über 100 Meter, er hat Ja, er ist sicher der Hochkarätigste, der dort mitmacht. Man muss aber bei ihm wissen, er war jetzt im Moment schon suspendiert wegen Doping. Er hat dreimal einen Test nicht gemacht oder hat sich versteckt oder was auch immer. Er war nicht rum, wo die Kontrolleure gekommen sind. Ja, letzte Woche gesagt, ja gut, jetzt hat er natürlich eine Art wie Schuldanerkennung, wenn er nachher zu dem Doping-Spiel geht. Er hat wahrscheinlich einen Grund gehabt, wieso er sich versteckt hat vor den Kontrolleuren. Er hat aber auch psychische, private Probleme. Also man wusste, dass er psychisch angeschlagen war. Es war auch die Polizei mehrmals im Einsatz wegen Verdacht auf häusliche Gewalt und so. Also die Person ist weder sportlich, ist auch in Tokio nicht am Start gewesen, weder sportlich noch sag jetzt menschlich auf dem Höhepunkt gewesen. Also da ist jemand, der eigentlich im Sport nichts mehr zu verlieren hatte oder ein bisschen böse Ausdruck da nichts mehr zu suchen hatte, haben sie jetzt können für die Dopingspiele an Land ziehen. Aber es ist natürlich in Amerika ein grosser Fisch, dass man einen hat, der rein von seinem Potenzial her die Möglichkeit hat, sehr, sehr schnell zu laufen. Und ob er jetzt mit was auch immer im Körper kann schneller laufen kann, als der Usain Bolt, das sehen wir dann. Ja.
Aber was hast du das Gefühl, was löst jetzt die Dopingspiele gerade in der Leichtathletik-Szene aus, oder? Wo man ja schon seit so vielen Jahren immer gegen das Doping am Ankämpfen ist. Es geht auch bei jensten Rekord, gibt es irgendwelche Fragezeichen noch dahinter, wie sauber als denn die zum Teil standen sind und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es die Dopingspiele, die eben in gewissen Orten sogar tatsächlich auf Interesse stoßt. Was hast du gehört, was kann das hinterlassen? Jetzt zum Beispiel, eben, sagen wir, der Fred Curley probiert ja die 100 Meter vom Usain Bolt zu knacken. Wenn er es nicht schafft, dann ist natürlich auch der Verdacht noch mal grösser jetzt beim Usain Bolt, dass nicht alles sauber war, oder? Also das kann ja schon etwas verändern in der Leichtathletik, oder?
Ja, also Bolt ist Bolt. Also da hat es so viele Erklärungen gegeben für sein einmaliges Talent. Und man kann ja wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, nur er ist dope gewesen. Also seit der Bolt zurückgetreten ist, können wir es ja nicht annähern, da die Zeiten nennen. Ja, es kann ja nicht nur einer die goldige Gebrauchsanweisung für Doping bekommen haben zu der jetzigen Zeit. Also wenn, dann wären mehrere dopt. Man sagt denen, dass man wahrscheinlich sauberer, also nicht wahrscheinlich, dass man sauberer unterwegs ist wieder vor ein paar Jahrzehnten. Das zeigt sich auch, dass man immer noch teilweise gewisse Uralt-Rekorde aus Ostblock-Zeiten, DDR, Tschechoslowakei noch nicht knacken konnte. Obwohl man ja betreffend Schuhwerk, betreffend Trainingswissenschaft ganz anders ist wieder in den 80er Jahren. Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass betreffend Doping einen grossen Unterschied macht. Man kann noch sagen, und der Curly ist ja immerhin ehrlich genug gewesen, zu sagen, ja, es geht um Geld, ich verdiene dort viel mehr. Aber natürlich auch nur, wenn er den Weltrekord holt. Und da hat ja die Leichtathletik auch schon Gegensteuer gegeben. Der Sepp Coe, der Präsident, ehemaliger Weltrekordhalter, 800 Meter, ist ja nicht zuletzt wegen dem nicht Präsident wurde vom IOC, weil er die vom Internationalen Komitee ein bisschen vor den Kopf gestossen hat in Paris. Leichtathletik war die einzige Sportart in Paris, die noch Preisgeld gegeben hat. Ihren Podestplätzen. Also wie jetzt an der WM, du kommst so viel tausend Stutz über, wenn du Olympiasieger geworden bist. Und das gegen den Willen vom IOC. Also die wollen ja immer noch so pseudomässig den Amateurstatus haben, was immer sie darunter verstehen, dass man nicht Geld kann verdienen mit dem Olympiasieg, also nicht primär mit einer Prämie, obwohl das natürlich viele Sponsoren schon drin haben. Und die Leichtathletik zahlt ihre Besten. Also grundsätzlich, wenn du in der Leichtathletik maximale Leistung bringst, kannst du Weltrekord mit 100'000 Stutz, kannst du auch die verdienen. Das heisst, es ist nicht eine von den Sportarten, die so einen grossen Leidensdruck hat, dass du musst sagen, wenn du willst irgendwo noch immer Geld verdienen, musst du weg von dieser Sportart mit deinem Talent. Das ist bei der Leichtathletik nicht der Fall. Also, dort sind die Athleten und Athletinnen, ja, die können doch etwas Geld verdienen.
Mhm. Jetzt haben wir vorhin schon mal eine Schweizer Bilanz gezogen für die WM. Würdest du vielleicht noch zum Abschluss jetzt von dieser Podcast-Folge kurz eine allgemeine Bilanz geben? Wie würdest du die WM einordnen im historischen Vergleich?
Ja, mit Weltrekord im Stabhochsprung, das ist ja fast so zu erwarten. Der macht so im Monatsschnitt, sind glaube ich 17, die er gemacht hat, jedes Mal 100'000 Franken für den Weltrekord bekommen. Also mindestens der Mondo Duplantis hat sicher keine Geldsorge. Dann hat es historisch gute oder sporthistorisch gute Leistungen gegeben. Ich denke jetzt 400 Meter Frauen, fast einen Uralt-Weltrekord aus der DDR geschlagen. Auch es hat gute Leistungen gegeben. Es hat vor allem wieder eine Dichte gegeben, wo es gezeigt hat, dass das halt kein Selbstläufer ist. Man hat aber auch gesehen, dass einige Athletinnen noch ein bisschen Mühe haben mit dem neuen Termin. Also du musst, das war das erste Mal gewesen, Doha war wirklich eine Ausnahme gewesen im 19. Jetzt ist das erste Mal geplant, dass die Weltmeisterschaft in der Leichtathletik am Ende der Saison soll sein. Bisher waren sie im Juli oder im August, je nachdem, ob Olympia noch war. Eben die EM letztes Jahr in Rom war sogar schon vor der Sommerpause gewesen. Entsprechend hast du einen ganz anderen Aufbau. Und da habe ich ab und zu gehört von Athletinnen, Athleten, von Trainern, dass sie noch ein bisschen Mühe damit haben, weil es natürlich ein neuer Erfahrungswert ist. Wie kann ich eine ganze Saison performen? Normal bist du in den letzten Meetings leistungsmässig immer wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil du einfach eine lange, harte Saison in den Knochen hast. Und jetzt hast du dann, wenn andere, oder wenn du früher eigentlich gewohnt warst, wieder runterzufahren, hast müssen vormässig auf dem Höhepunkt sein. Und da wird der eine oder andere jetzt müssen die Lehre daraus ziehen, wieso es dann nicht geklappt hat in Tokio. Also angefangen vom Carsten Warholm, vom 400 Meter Hürdenläufer aus Norwegen, auch sehr populär, hat in Tokio dort im 21. einen super Weltrekord gemacht und hat jetzt keine Medaille geholt. Vielleicht ist er einer von diesen Fällen, der einfach zu Mühe war, den Körper zum das Maximum zu bringen.
Ja, wird man vielleicht dann auch in der Zukunft sehen, oder was denn dort die Analysen sind. Wir sind jetzt fertig von unseren Analysen für heute. Danke dir vielmals, Rainer.
Danke auch.
Vielen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das 3-Minuten-Geflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen und Rückmeldungen. Die könnt ihr am besten abgeben, indem dass ihr entweder in der Podcast-App von eurer Wahl möglichst viel Sternchen gebt oder einen Kommentar schreibt. Oder ihr könnt uns auch ein Mail machen an podcast@chmedia.ch. Die nächste Folge von diesem Format kommt dann nächsten Montag wieder. Bis dahin gibt es aber weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcasts. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.